Schmeiß ich es nochmal kurz in den Twitter-Rich und dann geht's los. Skype-Verbindung ist wieder Bombe heute, oder?
Tommy hat schlechtes Internet, lange Vorgeschichte.
Sendung startet jetzt, Ausrufezeichen. Two Dogs, One Head. Two Dogs, One Head. Two Dogs, One Head.
Two Dogs, One Head. Two Dogs, One Head. Da war er noch stumm geschalten, aber jetzt ist alles da.
Ausgezeichnet. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Hörerschaft und hallo Tobi. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Ausgabe von Two Dogs.
One Head.
Mit Carsten.
Und Martin am Start.
Und als Special Guest den Tommy Vogel von Betrayed. Ist das richtig ausgesprochen?
Betray. Ohne die am Ende. Aber hallo.
Das kommt leider nicht mehr durch. Ich glaube, du musst wirklich dein Video nochmal leider nochmal ausmachen.
Video ist aus. Betray. Ohne de am Ende.
Betray. Entschuldigung, tut mir leid.
Genau. Kein Problem. Alles gut.
Und das steht für?
Oh, eigentlich nur für die Musik, für nichts anderes. Es hat jetzt keinen tieferen Sinn.
Okay.
Also.
Okay.
Das ging es eigentlich nur um einen kurzen
Folge.
Namen.
Ja. Du warst ja in der letzten Folge sehr aktiv im Chat unterwegs und hast dich sehr gut bei der Quizfolge beteiligt. Und daher haben wir gedacht, wir müssen unbedingt nochmal eine Folge speziell über Richtcharakteristik machen. Und da hast du dich mit angeboten. Und sind froh, dass du da bist jetzt.
Dankeschön.
Das soll also sehr das gerne. Thema sein. Richtcharakteristiken. Martin, für dich. Ich wollte einmal... Oder ich habe mir diverse Richtcharakteristiken oder die gängigsten einmal aufgeschrieben und wir wollen die mal durchgehen und einmal sozusagen auf das Polardiagramm eingehen, sprich, wie sieht das technisch aus, so die jeweilige Richtcharakteristik. Dann, was ist ein, zwei typische Mikrofone, die diese Richtcharakteristik haben?
Ich höre euch
und
gerade
was
sehr
sind
schlecht.
Anwendungsfälle davon dafür?
Ey, du hast ja eine richtige Sendungsvorbereitung gemacht.
Naja, das war eben 5 Minuten.
Hallo.
Sprechen wir nicht weiter drüber.
Bis eben war ich begeistert.
Achso, schade. Er hat es mir geglaubt. Okay. wollen wir noch ein bisschen allgemein was quatschen oder wollen wir einfach mal einsteigen und der Rest kommt schon?
Wir können ja noch mal ganz kurz bei Betray ein bisschen was abkacheln, wie auf eurer Facebook-Seite steht ganz einfach nur Metal. Reicht das als Beschreibung? Was macht ihr genau für einen Stil?
Gute Frage. Also wir selber sind jetzt eigentlich so auf den Trichter gekommen, uns unter Thrash Metal einzuordnen. Vorher fiel es eigentlich ein bisschen schwer, sozusagen. Ja, was machen wir eigentlich? Weil wir nehmen von allem, was uns gefällt, so die Einflüsse mit rein. Und wie es eigentlich jeder Künstler so von sich
also
sagt.
Also ein bisschen kunterbunt.
Genau, ja, ich liebe R&B und genau das fließt auch immer in meine Musik ein, je nach Laune. Also, ja, nee, mal Quatsch beiseite. Also, richtig festlegen tun wir uns nicht. Wir bleiben einfach bei Metal.
Ja. Ich fand es interessant, was du vorhin noch im Vorgespräch gesagt hast, wie euer aktuelles Live-Setup aussieht. Du hast gesagt, ihr mischt euch selbst und mit euch selbst meint ihr Band. Das finde ich sehr interessant und einmalig eigentlich. Kennt man so gar nicht.
Wie kann ich das verstehen?
Du kannst das so verstehen, dass wir alles, was wir mit zur Bühne bringen, also wir bringen unsere gesamte Backline mit und die ist vormikrofoniert. Vom Schlagzeug bis zum Sänger. Und beim Schlagzeug arbeiten wir gerade ein System aus, dass die Drums intern mikrofoniert sind. Also du hast keine Mikrofone mehr außen an den Trommeln hängen. Und auch die Overheads sind alle fix an einem Rack positioniert. So dass du konstante Soundqualität vom Direktsystem hast. Was der Raum dann noch macht, das musst du dann eben vor Ort immer versuchen zu beheben.
Ja. Das heißt, ihr stellt das Schlagzeug-Set auf und dann ist es schon fertig mikrofoniert. Die Kabel noch mit den, die losen Enden noch verbinden und Attacke.
Genau.
Geil.
Und für den Soundcheck brauchen wir eigentlich auch gar keine Band mehr, sondern machen im Studio selber mit den Rohsignalen, weil wir die Lautstärken auch immer aus dem Studio mit auf die Bühne nehmen, egal wie groß oder wie klein. Ja. Und nehmen halt diese Originalsignale, setzen die über die PA um und dann kann ich den Graphic EQ für das Publikum dementsprechend anpassen und schauen, ob der Summenpegel dann auch dem Raum entspricht. Und wenn die Gitarrenverstärker von der Richtung her die PA zum Beispiel überschreien, dann richten wir die einfach vom Publikum und von der PA ab.
Habt ihr da rein zufällig ein X32 am Start?
Nee, ein Prisonus RM32 AI. Das ist noch mal deutlich besser von der Qualität her.
Ist das auch REC?
Ja, ist REC gesteuert. Und lässt sich über die iPhones, was den Monitormix anbetrifft, von jedem Bandmitglied einzeln steuern. Du kannst damit auch im Monitormix Stereo mischen. Jede Person kann selbst auch Gruppen festlegen, also kann den eigenen Mixbus belegen, wie sie es möchte. Und der FOH kann parallel dazu noch drauf zugreifen. Und du hast die Möglichkeit, deinen gesamten Auftritt bei 96 kHz A24-Bit aufzuzeichnen, also Studioqualität.
Ja, und cool. Ihr habt wirklich 32 analoge Eingänge und 16 analoge Ausgänge. Also das Ding ist ganz schön mächtig bestückt.
Ja, und es wiegt gar nicht viel. Also
aha.
Da hat jemand sich sehr, sehr coole Gedanken gemacht.
Das habt ihr dann in einem Rack verbaut und da sind auch eure In-Ear-Senders drinnen mit verkabelt.
Genau, richtig.
Krass,
richtig.
Krass. Aha.
Und wer ist bei eurer Technik federführend?
Naja.
Dann haben wir einen richtigen eingeladen.
Jungs, seid ihr noch dran? Ich kann euch
ja, wir sind da. Wir sind da. Du wurdest
abgeschnitten.
Was verwendet ihr für, also in ihr Kopfhörer? Also nicht die Funkstrecke, sondern was für Kopfhörer?
Also ich selber nehme Ultimate Ears UE4.
Jawohl, habe ich auch.
Die Ambient Pro Serie, also die höherklassige von beiden.
Ach, die Ambient-Variante, weil die haben ja noch mehr, lassen noch mehr drumrum durch, ne? Schließen nicht ganz so hart ab.
Also ja, ich habe die genommen, die stärker isolieren und vom Frequenzgang her stärker sind. Also die, die im Prinzip linearer sich bewegen.
Ja, ich muss wahrscheinlich auch demnächst umstellen. Ich habe die billigen Dinger von Shure. Also die sind gar nicht so billig, aber es sind halt keine angepassten In-Ears. Und beim letzten Gig habe ich wieder gemerkt, beim Moschen, die fallen so schnell raus, die Dinger. Die lockern sich so schnell und dann hast du wieder den halben Bühnensound mit im Ohr. Wenn die locker sind, das ist Mist.
Aber du hattest ja diesmal,
ist auch gefährlich.
Du hattest ja diesmal auch festgetaped hinten am Nacken. Ich wollte das nächste Mal auch mal probieren, weil ich lasse das Kabel ja jetzt immer ganz außen frei rumhängen. Weil das andere, denn der Gitarrengurt immer wieder das verrutscht. Und jetzt war ich auch am Überlegen, vielleicht zum nächsten Gig, das hier einmal hier oben im Nacken festzutapen und einmal hinten am Rücken nochmal. Hat das was gebracht?
Das hat gut funktioniert. Das hat gut funktioniert, muss ich sagen. Also, ich habe mich ja vorher schon nach unten gebeugt, damit ich die maximale Länge des Kabels praktisch beim Moschen nicht wieder aus dieser Verklebung rausreiße. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und das Kabel hat sich selber an meinem Rücken nicht mehr bewegt. Ich habe natürlich den Überstand dann wieder nach hinten geworfen. Ne? Also es kam dann aus dem T-Shirt raus, ging in die Ohren und das, was dann noch an Strecke da war, hat dann hier noch übergestanden.
Klebst du das dann immer mit Gaffer in deinen Nacken oder schwitzt du nicht
bei den Auftritten? Ich hab's mit Gaffer So dolle wie Maxi schwitze ich nicht, nein. Das hat ganz gut gehalten, okay.
Wieso hast du?
Ich glaube, bei mir würde das nicht funktionieren.
Hast du noch einen besseren Trick? Oder lässt es einfach ganz normal hängen?
Ich?
Ja?
Ja.
Tommy?
Ich bin einer, der hängen lässt, also ich bin da ganz easy.
Links oder rechts?
Mitte.
Okay.
Ich wicke ihn immer einmal ums Bein und dann.
Und unterm Gitarrengurt oder überm Gitarrengurt? Sprich frei hängend oder? Weißt du, wie ich meine?
Unterm T-Shirt, muss nicht jeder sehen.
Und dann also, T-Shirt, okay. Ja. Ich habe trotzdem ein Problem, dass es durch den Gitarrengurt das irgendwie immer so ein bisschen hinten zieht.
Ja, darum habe ich es ja abgeklebt.
Gott sei Dank nie Probleme. Ich weiß nicht, ob du einen Stoffgitarrengurt hast. Also ich habe welche aus Leder, die, ich glaube, die reiben nicht so. Also die haben nicht so einen Grip an dem Kabel selbst.
Voll Leder und auch relativ breit, also faustdick. Aber zieht trotzdem wie Hölle dran. Na gut, ist vielleicht einfach nur persönliches, was weiß ich.
Ja. Andere Körper, andere Sitten, ne?
Ja, aber ich habe mir schon nach 6 Monaten das erste Kabel damit geschrottet.
Also meins hält bisher, ich glaube, ich habe es jetzt seit knapp einem Jahr, hält es gut. Also Ich glaube, ich bin ein bisschen zurückhaltender, was meine Bühnenperformance anbetrifft, im Vergleich zu dir. Du bist wahrscheinlich so ein aggressiver.
Okay, bevor wir zu den Mikrofonen kommen, würde ich sagen, frage ich noch ein paar kurze Sachen zur Band ab. Habt ihr schon mehrere Alben draußen oder eins draußen?
Also bisher haben wir bloß ein Album draußen. Das haben wir letztes Jahr im Mai rausgebracht zu unserem Bandgeburtstag. Also am 18. Mai ist es rausgekommen. Das heißt Ship's Call. Und ist unserem verstorbenen Freund Idaho gewidmet.
Oh,
und,
mein Beileid.
Cover Art. Danke. Das Cover Art hat mein Bruder erstellt, also unser Leadgitarrist, der hat ein Ölgemälde gemalt und hat auch das Logbuch, was für das Album gedacht war, von dem Captain im Prinzip, um den es sich bei dem Titelsong dreht, handgeschrieben, und wir haben das abfotografieren lassen, also sehr oldschool-mäßig alles. Und die CD haben wir aus Vinyl machen lassen. Also das ist quasi wirklich wie eine Schallplatte, die auch schwarz durchdruckt.
Cool. Du hast gesagt Geburtstag, wie lange gibt's euch schon?
Uns gibt's jetzt seit 7 Jahren. Sind also eigentlich schon eine ältere Band, auch wenn man uns dadurch, dass wir halt jetzt erst so Stück für Stück mit dem Album vorwärts kommen, als Newcomer noch zählen kann.
Du hast mir ein paar Songs geschickt. Wollen wir mal kurz einen anspielen?
Ja. Gerne, ja.
So, such dir einen aus.
Nimm gerne den Titelsong, Ship's Call.
A Ship's Call. Okay, müssen wir mal gucken, ob das hier so...
We'll be right back.
ganz nett rausgefadet. Wir sind wieder da.
Sehr gut. Ja, hat so ein, auch so ein bisschen Progressive-Elemente, würde ich sagen, oder? Ist jetzt ja, nicht so ganz schnurgerade.
Nö. Sollst du ein bisschen drüber nachdenken müssen.
Genau. Und singen tust du das Ganze auch, ja? Gitarre und Gesang.
Genau, ich bin Sänger und Rhythmusgitarrist.
Was schönes Stürmchen hat er, oder?
Martin, sag mal. Auf jeden Fall, sexy. Und dann habt ihr noch einen Lead-Gitarristen, Schlagzeuger und natürlich einen Basser wahrscheinlich.
Genau.
Und aufgenommen hast alles du, weil du es kannst.
Genau, also wir haben es hier in unserem Studio aufgenommen, eingespielt haben das Steve und ich. Also ich habe die Drums und die Vocals und den Bass und die Rhythmusgitarren gemacht. Meinerseits, Steven hat seine Rhythmusgitarren eingespielt und die Leadgitarren.
Mhm. Und nimmst du potenziell auch andere Bands bei dir auf?
Also hier bei uns selber nicht. Weil es unsere Privaträume sind, haben wir gesagt, wir wollen das erstmal bloß für uns nehmen. Hm. Ich plane aber in Zukunft auch mal einen Studioraum aufzumachen, wo ich andere Bands aufnehmen möchte und ihnen die Möglichkeit bieten möchte, unter guten Voraussetzungen eben ihren Sound einzufangen. Hm. Biete aber auch jetzt schon über meine Seite BTV an, die Gitarren für andere zu reampen, die jetzt zum Beispiel nicht immer den Zugriff auf Profi-Equipment haben. Und natürlich, wer da auch noch Interesse hat, seine Songs, wenn er die schon vorher alles aufgenommen hat, zu mixen und zu mastern.
Ah ja, okay. Hast du da eine Seite oder worüber kann man dich am besten kontaktieren?
Am besten über Facebook. Also da habe ich eine Seite, BTV, im Prinzip geschrieben wie die Band, plus eben TV für Tommy Vogel. Dahinter noch.
Ach so.
TV.
Nicht schlecht.
Ja, das ist ein bisschen praktisch, ja.
Naja, Martin wird das verlinken, nicht wahr?
Ja, natürlich, ich suche das raus. Und du wirst natürlich auch unter den Shownotes als Contributor gelistet.
Danke.
Yay. Okay. So.
Habt ihr ein Label oder ist das selbst vermarktet alles? Wäre noch eine Abschlussfrage zur Band.
Wir haben derzeit noch kein Label. Wir würden uns aber freuen, wenn wir mal zu einem guten Label finden könnten. Wir werden jetzt auch im Herbst dann unser zweites Album beginnen aufzunehmen. Und vielleicht wird da dann jemand auf den Geschmack kommen.
Mhm. Ja. Ich wünsche euch Glück, vor allen Dingen, dass es ein gutes Label wird, weil billige gibt's genug.
Danke. Billige. Ja, das habe ich schon oft gehört, ja.
Klingt, ist traurig, ist aber so.
Ja, ist was dran.
Ich glaub,
alles klar, Carsten. Dann starten wir doch Kapitel 2 und zwar Mikrofon-Richtcharakteristik.
Jawohl. Kapitel 2, hatten wir schon mal irgendeine Folge, die über Richtcharakteristik ging? Nee, ne? Und das haben wir nur
zumindest, wir hatten zumindest eine, die über Mikrofone und Mikrofontypen ging. Das war, glaube ich, die 5 mit dem Daniel von Iremic.
Glaub, ach so, war das. Ja, gut, da ist es wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal gefallen, ja. Mhm.
Also aber wir haben ja Defizite, von daher lass uns das ruhig nochmal aufräumen, vernünftig.
Ja. Aber erstmal, Richtcharakteristik, was ist das denn überhaupt? Ich hab doch nur ein ganz normales Mikrofon.
Ja, Richtcharakteristik beschreibt eigentlich die Richtungsabhängigkeit der Mikrofonempfindlichkeit, das heißt, je nachdem, aus welcher Richtung der Schall auf das Mikrofon, auf die Membran trifft, ist es anhand der Charakteristik, die das Mikrofon bautechnisch und schaltungstechnisch mit sich bringt, zur einen Seite empfindlicher, zur anderen Seite weniger empfindlich.
Mhm. Mhm.
Bautechnisch kann ich mir vorstellen, weil ja eventuell irgendwas im Weg ist, weil das Mikrofon ist halt nach vorne hin offen, von vorne kommt der Schall rein, von hinten kommt in meinem Schuh irgendwie nur sehr wenig rein, das kann ich mir vorstellen. Schaltungstechnisch?
Wenn du zum Beispiel zwei Membranen hast oder zwei unterschiedliche Mikrofone hast und die zum Beispiel mit einer Phasen drehst oder Phasen gedreht zueinander mischt, hast du ja vielleicht von der einen Seite mehr Auslöschung als von der anderen Seite. Das wäre dann nicht bautechnisch, das wäre eher schaltungstechnisch. Richtig?
Okay. Genau, also so kann man das sagen. Also vor allen Dingen das mit den zwei Membranen war eine sehr gute, ein sehr gutes Beispiel, da es Mikrofone gibt, wie das Neumann U89i oder das Mikrofon, was ich auch sehr gerne nehme, das Röde K2. Dort kannst du dann über, entweder du hast eben eine Fernsteuerung oder du hast es direkt im Mikrofon verbaut, kannst du die Membran zu- und abschalten. Also so, dass im Prinzip nur eine Membran funktioniert und dann hast du dementsprechend eine Nierencharakteristik und kannst dann die andere Niere mit hinzuschalten und kommst damit dann wieder auf die Kugel.
Das ist ja heiß.
Und je nachdem, wie du die Membranen jeweils versorgst, kannst du dann noch das Laufzeitglied weiter mit verändern und kannst von der Kugel bis zur 8 alles verändern.
Mhm. Also, die erste Richtcharakteristik wäre ja dann schon gefallen. Die Kugel, also genau. ich will von breit nach schmal gehen und das Breiteste, was ich zu bieten habe, wäre die Kugel, denn die Kugel ist rund wie eine Donne.
Genau. Also, das hast du eigentlich super beschrieben. Wie wir schon beim letzten Mal festgestellt haben, ist es wichtig zu betrachten, dass die Richtcharakteristiken dreidimensional sich ausbreiten. Und nicht, wie man das meist immer von den Polardiagrammen vermuten mag, dass man das Ganze bloß zweidimensional hat. Also die Erde ist ja auch eine Kugel und keine Scheibe. Und dementsprechend ist auch die Kugelcharakteristik als Kugel zu sehen.
Ich versuche das mal kurz bildlich zu zeigen. Und zwar, wenn man jetzt das Mikrofon hat, so wie bei mir im Bild gerade, das ist für die Hörer, die nicht den Videostream gucken, ziemlich schade, aber es muss jetzt einfach mal sein, dann ist das so, als ob ich das Mikrofon in dieser Ebene durchschneide, in dieser, und dann zeichnet man hier dieses Polardiagramm darum, auf dieser Ebene. Ne?
Genau. Du könntest aber auch, dadurch, dass wir halt von der Kugel reden, kannst du deine Ebene auch einmal dazu senkrecht betrachten. Nämlich.
Genau, und wenn ich jetzt durch diese Achse, durch die ich das Mikrofon geschnitten habe, kann ich dieses Blatt Papier, mit dem ich das symbolisch durchgeschnitten habe, kann ich ringsrum drehen und das gilt halt für alle Seiten einigermaßen gleich. Deswegen ist das halt dreidimensional, was zweidimensional gezeichnet ist als Schnitt.
Absolut. Also so kann man das sehen.
Mhm. Also eine Kugel zeichnet von allen Seiten, egal von wo der Schall kommt, eigentlich gleich laut auf.
Davon mal abgesehen, dass es bestimmt eine perfekte Kugel nicht gibt, oder?
Mit Sicherheit.
Nicht ganz. Also du musst es vor allen Dingen frequenzbezogen betrachten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Mischschall reden, so wie es jetzt zum Beispiel bei der Sprache ist oder bei Instrumenten, dann hast du ja keinen reinen Sinus, sondern du hast einen Sinus und ganz viele harmonische, die dann im Prinzip zusammen den Klang bilden. Und du hast dann von 20 Hertz bis 20 Kilohertz hast du ja eigentlich so das Hörspektrum. Und über diesen Frequenzgang betrachtet, gibt es verschiedene Frequenzen, die sich auf eine Charakteristik unterschiedlich auswirken. Wir haben mal einen Versuch gemacht, und zwar mit einem Neumann U89i, wo du feststellen konntest, dass wenn du die Beschallung einmal von 250 Hertz auf 400 Kilohertz auf 4 Kilohertz bis hoch zu 16 Kilohertz steigerst, dass vom Normfrequenzpegel, nämlich von den 1000 Kilohertz betrachtet, sich die Kugel verändert. Und zwar war es meines Erachtens nach so, dass, also wenn ich mich täusche, dann kann man das auf jeden Fall nochmal in dem Handsheet von Neumann selber nachschauen, auch die. Und jeder andere Hersteller macht solche Betrachtungen der Charakteristiken bei verschiedenen Frequenzen. Dort sieht man, wie die Charakteristik ab- oder zunimmt. Also es ist oft auch so, dass zum Beispiel eine Kugel schnell durch die Frequenz allein, durch die Änderung der Frequenz, zu einer 8 wird, von der Form her. Also bei 16 Kilohertz war es, glaube ich, so, dass aus der Kugel eine 8er Form geworden ist. Keine reine, aber sie war der sehr ähnlich.
Ist ein Verhalten der Bassfrequenzen halt, dass gerade bei tiefen Frequenzen alle Mikrofone mehr in Richtung Kugel gehen und desto höher die Frequenz wird, desto gerichteter ist das Mikrofon.
Genau. Hat das eventuell auch mit, also Bauteile neigen ja dazu, grundsätzlich bei diversen Schwingungen mehr mitzuschwingen und bei anderen Schwingungen gar nicht mitzuschwingen. Hat das mit dieser Resonanz etwas zu tun, dass irgendwelche Bauteile dadurch mehr schwingen oder weniger schwingen, dass sich die Charakteristik verändert?
Kann ich gar nicht genau sagen,
also, woran das liegt. Eigentlich nicht. Das wäre, also es wäre, glaube ich, der Worst-Case-Fall, wenn Bauteile anfangen mitzuschwingen, weil sie ja im Prinzip dann dafür sorgen, dass du keine echte Abbildung des Originalsignals mehr hast, sondern du fängst an, Nebengeräusche mit einzubringen, und das ist eigentlich zu vermeiden. Sollte das der Fall sein, dann ist, denke ich mal, bautechnisch irgendwas nicht korrekt. Mhm.
Du hast auf jeden Fall bei Kleinmembran-Mikrofonen grundsätzlich auch eine bessere Abbildung von den Höhen, weil stell dir halt, aber das hängt auch vom Einfallswinkel ab, aber stell dir mal eine kleine Membran vor und dann eine Sinuswelle da drauf, auf der die auf die Membran trifft, und es kann ja sein, dass die Sinuswelle so klein ist, dass die quasi auf der einen Seite die Membran zieht und auf der anderen Seite die Membran eindrückt, wenn du eine große Membran hast. Und das führt dann schon zum Erniedrigen des Pegels. Deswegen sind Großmembraner eher weniger gut für ganz hohe Signale geeignet als Kleinmembraner. Oder Kleinmembraner, sag ich mal, vielleicht besser.
Genau. Die Membran darfst du dir ja eigentlich als Ersatz deines Trommelfells vorstellen. Und dein Gehörgang als Mensch ist ja auch sehr mittenbetont. Also was die Tiefenfrequenzen anbetrifft, da hörst du das umso undefinierter. Du nimmst zwar die Schwingung war, und irgendwann ist es auch nur noch körperübertragener Schall. Und alles, was in höhere Frequenzen geht, das nimmst du sehr gut wahr, bis hin zu schmerzhaft wahr, weil es halt zu viel ist für dein Ohr. Und so ähnlich funktioniert das dann eben auch für die Mikrofone.
So, also wir hatten ja eben die Kugel mal angesprochen.
Genau.
Und was wären denn Beispiele für eine Kugel? Ich habe eigentlich das Beispiel parat, was jeder in der Tasche hat, und zwar ist es das Telefon. Ich bin eigentlich der Meinung, dass die Elektret-Mikrofone, die in so einem Handy oder Smartphone verbaut sind, dass die auch alle kugelähnlich sind.
Ja, genau. Die Elektret-Mikrofone sind ja im Prinzip der Ersatz eines Kondensatormikrofons. Die haben eine Spannung von Werk aus drauf elektrisiert bekommen, sodass du im Prinzip keine extra Spannungsversorgung, also keine Phantomspeisung auf dieses Mikrofon legen musst. Und das ähnelt dann im Prinzip dem Kondensatormikrofon, was oft auch gern für Gesangsaufnahmen genommen wird. Aber das hat mit dem Prinzip des Kondensators an und für sich weniger zu tun, also nicht per se. Es gibt ja eine grundlegende Unterscheidung zwischen Druckempfängern und Druckgradientenempfängern. Nämlich sind die Druckempfänger eigentlich der Urtyp eines Mikrofones. Mhm. Und Druckempfänger heißt, die sind von allen Seiten bespielbar, daher auch die Kugelcharakteristik. Und Druckempfänger reagieren auf Druckänderungen. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel wenn du dich in verschiedene Höhen begibst, ändert das Mikrofon seine Klangfärbung, weil eben der Druck anders sich auf die Membranen auswirkt. Und damit ist es dem Mikrofon auch egal, von wo der Schall auskommt. Es ist lediglich für das Mikrofon wichtig, dass sich der Druck ändert durch den Schall, durch die Schallausbreitung. Mhm. So. Und für Druckgradientenempfänger kann man sagen, die besitzen oftmals auch das Laufzeitglied. Das Laufzeitglied ist eine bauliche Veränderung und eine Art Lenkung des Schalls. Damit versucht man, den Schall, der auf das Mikrofon gerichtet ist, umzulenken. Soweit ich mich nicht täuschen mag, sind Druckgradientenempfänger zunächst einmal mit einer Achtercharakteristik ausgestattet. Und die geht es dann eben umzulenken und zu ändern. Und wenn du verschiedene Charakteristiken miteinander verschaltest, wie wir vorhin schon gesprochen haben, dann kannst du wieder die Kugel erreichen.
Wie, also und mein Gesangsmikrofon, das SM58, wäre ein typisches Druckgradientenmikrofon. Genau. Was einfach bauartbedingt, weil du sagst, das wäre eigentlich, so ein Mikrofon wäre eigentlich typisch eine 8, und bauartbedingt ist es so, beschränkt worden, das ist eine Niere.
Genau, richtig. Also durch das Laufzeitglied, also
die... Na, weil es hinten einfach nichts aufzeichnet, Carsten. Du hast ja, diese Niere geht ja, nimmt ja vorne was auf und lässt hinten was weg. Und diese 8 ist ja praktisch weggeschnitten, weil da dein Mikrofonkolben ist. Oder?
Ja, es muss nicht unbedingt der Mikrofonkolben sein. Du kannst ja auch bei der Kugel, also nimm jetzt zum Beispiel das, das Neumann U89i, also dieses Kondensator-Gesangsmikrofon. Du hast eine Kugel, ja. Das heißt, wenn du das von unten, wenn du das Mikrofon im Prinzip vom XLR-Stecker aus besprichst, sollte das trotzdem den Schall so empfangen, als würdest du es von oben besprechen. Weil du ja eine Kugel hast. Eine Kugel ist allumfänglich.
Ich muss leider sagen, dass das dank Skype jetzt geblockt war. Ich habe jetzt nichts verstanden. Tut mir leid.
Okay. Ich sag's nochmal. Und zwar musst du dir das so vorstellen, dass die... Hörst du mich jetzt?
Ja.
Ja, gut. Die Kugel ist allumfänglich und deswegen kannst du zum Beispiel auch das Kondensatormikrofon, also wenn wir jetzt von einem U89i von Neumann sprechen oder vom Röde NT1A, könntest du es im Prinzip auch unten vom XLR-Stecker aus besprechen und solltest es genauso gut hören, als würdest du von oben auf das Mikrofon einsprechen. Das macht eine Kugel aus. So, und
genau, weil aber auch die Aufnahmerichtung 90 Grad versetzt zu dem Kolben, zu dem Mikrofonkolben ist, ne? Da ist ja die Aufnahmerichtung genau 90 Grad vom Winkel. Du sprichst ja, bei meinem Shure spreche ich ja gerade in Mikrofonachse rein und wenn ich jetzt dieses Rode NT1 hätte, würde ich ja so reinsprechen.
Ja, aber wenn du jetzt von ganz unten reinsprechen würdest, also da, wo sonst dann auch der XLR-Stecker dran ist, müsstest du es genauso verstehen können, wenn es eine Kugel ist.
Aber das NT1 ist ein Nierenmikrofon, nicht umschaltbar.
Nein, es ist eine Kugel. Also ich kann es von vorne und von hinten besprechen.
Na, du kannst es von...
Ja, aber eine Kugel muss ich doch auch von oben und von unten besprechen können. Also ansonsten wäre, ja, von vorne auch, und von hinten wäre doch eine 8.
Thomann sagt, Richtercharakteristik eine Niere.
Das NT1A?
Das NT1A. Ich habe das ja hier vor mir.
Okay.
Und das ist eine Niere.
Also, bisher hat es sich eigentlich immer als Kugel, auch von der also das Empfänglichkeit.
Das Neumann U87, was du eben genannt hattest, das ist umschaltbar zwischen Kugel...
Genau, das ist
und 8.
Genau. Mhm. Genau. Nehmen wir mal als Beispiel, besser wahrscheinlich von Röde, das K2. Das ist genauso umschaltbar. Also da hast du auch die Kugel mit bei. Und kannst damit im Prinzip tun und lassen, was du möchtest. Aus welcher Richtung du auch immer das besprechen magst.
Stufenlos einstellbare Pattern, das ist ja der Hammer. Mhm. Ach hier, und das macht man hier aber am Mikrofon... Am Mikrofonvorverstärker, ja? Beim K2.
Ja, genau. Genau.
Das ist ja der Hammer.
Also du hast da im Prinzip ein Röhrenmikrofon, was ich weiß nicht, ob es eine, Tetraode? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe gerade den Begriff nicht zur Hand. Ich weiß nicht, was für eine Röhre darin verbaut ist. Auf jeden Fall ist es mit einer Röhre verschalten. Wo man auch gerne mal darauf achten sollte, dass das Mikrofon auf Kopf aufgehangen wird, damit die Wärme halt von der Membran abstrahlt und nicht zur Membran hin.
Das ist der Grund, warum man bei manchen Studios oder Studio-Videos sieht, dass sie die Mikrofone von oben runterholen. Das hat nicht irgendwie Aspekte, weil das vielleicht gut aussieht, sondern das ist halt der Wärme von der Röhre geschuldet.
Oft ja. Also es kann manchmal auch das Thema, wie wir sagen, also Komfort sein. Das mag ich nicht ausschließen, weil...
Ja, du hast keinen Ständer vor dir. Ja,
stimmt schon. Ist egal. Genau, richtig. Also manche ja sowieso nie, aber... Ich glaube, der war zu versteckt, der Joke. Aber egal. ja, machen wir.
Hat er was mit Ständer gesagt?
Pfui. Pfui. Okay, das ist die Kugel. Ich gucke mal auf meiner Liste, was das nächstbreiteste ist.
Die Halbkugel.
Die Halbkugel, die habe ich jetzt gar nicht, habe ich jetzt gar nicht da. Als nächstes habe ich die 8.
Ja.
Und Jetzt kriege ich gerade nicht so richtig zusammen, wie man die 8 auch bauen kann. Die 8 sind eigentlich zwei Nieren 180 Grad gedreht, oder?
Jo. Also du hast es eigentlich sehr schön abgekürzt gerade.
Okay.
Die 8 ist nichts anderes als zwei gegeneinander verschobene Nieren, die bei einer Ansprechung von 90 Grad kein Signal aufnehmen. Also du musst entweder frontal oder 180 Grad gedreht auf das Mikrofon einsprechen. Und je weiter du dich von dem Achszentrum entweder positiv betrachtet oder negativ betrachtet wegbewegst, je geringer wird der Schalleinfall. Also für 8er Charakteristiken ist es vor allen Dingen vorteilhaft, das, was du beim letzten Mal angesprochen hast, wenn man zum Beispiel zwei Sänger oder Sängerinnen oder einen Sänger und eine Sängerin in einem Raum aufnehmen möchte, dass du dieses Duett-Feeling und den Raumcharakter der beiden Stimmen mit aufnehmen möchtest, dann ist es optimal, die beiden da vorzustellen, weil du hast dann den Direktschall von beiden und hast dann so noch leichte Raumanteile mit bei. Reduzierst den Raum aber erheblich, dadurch, dass du den Direktschall beider Stimmen hervorhebst. Kannst aber eben dadurch, dass sie zusammen singen, dann dieses wohlklingende Gefühl hervorheben. Andererseits ist es auch vorteilhaft bei Schlagzeug, wenn du eine Achtercharakteristik nimmst, oft auch bei Overheads sehr gemocht, weil du dadurch dann, wenn du jetzt zum Beispiel eine Niere hast, oft auch noch die Trommel mit abfängst und so kannst du mit der Achtercharakteristik auch manche Reflexionen von den Decken vermeiden, je nachdem, wie du die Mikrofone richtest. Auch an der Snare Drum macht es sich unten relativ gut mit einer Achtercharakteristik, je nachdem, wie stark der Einfluss von der Bassdrum eben ist. Das kommt immer auf den Drummer drauf an, aber ja.
Meistens eben für Sänger. Kurz ein bisschen abgehakt. Aber die 8 hatte auch einen großen Anwendungsfall in der Stereomikrofonie. Ja. Ich bin gerade überlegen, gerade bei MS, sprich Mitte Seite, wird das die 8 genau. Für das Seitensignal benutzt und für das Mittensignal, lass mich überlegen, eine Kugel oder eine Niere?
Kannst du beides nehmen. Das kommt immer ganz drauf an, wie du wie die Aufstellung der Musiker und das, also der Schallquelle ist. Wenn du jetzt Musiker hast, die im Kreis um die MS-Mikrofonierung sitzen und du quasi auch hinterrücks noch Schalleinfall hast, dann nimmst du gerne eine Kugel. Und wenn du jetzt ein Orchester zum Beispiel aufzeichnen möchtest aber das Publikum versuchen, auf diesen beiden Mikrofonen zu reduzieren, dann nimmst du eine Niere für das Mittensignal.
Mhm. Und die und das links- bzw. rechte Signal kriegst du dann hin, indem du auf einer Seite dann, glaube ich, die Phase drehst und das andere Mikrofon irgendwie dazu mischt.
Da habe ich mich nochmal informiert. Also du kannst, wenn du die Phase drehst, drehst du generell das ganze Seitensignal. An und für sich ändert man im Mix später das MS zu einem XY. Du sorgst quasi dafür, dass du das Mittenmikrofon, wenn ich mich nicht täusche, zum X machst, also quasi für den linken Informationsanteil, und das Seitenmikrofon änderst du zum rechten Anteil, weil ansonsten hast du ja beide Mikrofonanteile lediglich auf dem Center-Kanal aufgezeichnet und nimmst zwar links und rechtsseitig die Signale auf, kannst aber, wenn du das dann umgeformt hast, durch den Intensitätscharakter, weil du hast ja dann Intensitätsstereophonie. Du versuchst quasi die Lautstärke, die ein Mikrofon aufnimmt, im Vergleich zum anderen als Orientierung zu nutzen. Anders als bei der AB-Mikrofonie, wo es dann um Laufzeiten geht, also wie hoch ist die Entfernung des Signals vom einen Mikrofon verglichen zum anderen. Das macht dann den automatischen den Orientierungssinn aus.
Weil wenn du jetzt, ich zeig das mal, wenn du jetzt eine AB-Mikrofonie hast als Overhead sozusagen, hast du ja über dem Schlagzeug zwei Mikrofone, die, sag ich mal, vielleicht mit einem Meter Abstand zueinander auf den Punkt gucken, gerade herunter eventuell sogar. Und letztendlich nehmen die ja den gleichen Schallpegel auf. Und der einzige Unterschied ist, wenn du die links und rechts hart pennst, dass bei dem einen Mikrofon das Instrument, was näher an dem Mikrofon dran ist, etwas früher ankommt und bei dem anderen Mikrofon etwas später. Aber die, wie du schon gesagt hast, die Pegel sind ja fast identisch. Weil die sind beide über dem Schlagzeug. Das ist dann so ein bisschen Psychoakustik.
Richtig, ja, also das trifft's eigentlich. Also das machst du ja auch sowohl live als auch im Studio mit den Overheads. Hm.
AB war willkürlich, ne?
AB,
also ja, willkürlich. Keine Winkelausrichtung.
Genau.
Und keine Winkel, keine also spezielle. Sie müssen planen parallel sein. Also sie müssen parallel zueinander sein. Und die entscheiden im Prinzip ihr Stereobild durch die Distanz zueinander. Also man sagt so ungefähr von 17,5 Zentimetern bis hoch zu, also ein Meter und knapp über einem Meter sollte man eigentlich nicht unbedingt gehen, weil du ja dann sonst wieder den diesen Laufzeiteffekt wegnimmst, weil dann die Schallausbreitung schwierig ist bezüglich Phasenauslöschung und auch dem Bezug von den Mikrofonen zueinander.
Deswegen sind meine Stereobilder vielleicht nicht ganz so gut bei Schlagzeugen. Vielleicht sind die zu weit auseinander bei mir. Muss ich mal checken. Mal ausprobieren.
Das kann sein. Also du merkst das, also diese 17,5 cm ist zum Beispiel auch, da steckt der Zweck dahinter, dass deine Ohren im groben Fall eigentlich nicht bei den meisten Menschen einen größeren Abstand voneinander haben. So wie auch die Augen in der Regel 6 cm voneinander distanziert sind.
So, das wäre quasi die... Wir waren eigentlich bei der 8.
Eigentlich waren wir bei der 8.
Stehen geblieben, sind dann zur Stereomikrofonie gerutscht. Vor der 8 hätte man einfach eigentlich mal die Niere erklären sollen. Die Niere ist eigentlich in meinen Augen das gängigste... an, sag ich mal, was man so an Mikrofon so kauft, was so am gängigsten und dann, ja, was die meisten Leute vielleicht irgendwie in der Hand haben. Vielleicht auch ohne es zu wissen. Was ist eine Niere und warum heißt die so?
Weil sie so aussieht.
Genau, also die Deutschen beziehen sich oftmals immer auf Gegenstände oder Innereien. Also wir sind eine ziemlich harte Nation, wie man sehen kann.
In Englisch heißt das ja auch Cardioid, ne?
Richtig, aber die sprechen halt vom Herz. Und das Herz ist ja nicht unbedingt so geformt. Also wenn du das siehst, du würdest ja eher ein Herz so zeichnen, wenn du deiner Freundin einen Gefallen tun möchtest. Ja. Um das mal so zu sagen. Und so ist es eigentlich. Es ist mehr so dieses plakative Herz. Und ja, was kann man so zur Niere sagen? Sie ist halt vor allen Dingen rückseitig nur schwer empfänglich für Schall und breitet sich frontal eigentlich so zwischen gut 45, also so im 45-Grad-Winkel ist sie sehr, sehr stark gleich empfänglich. Und je mehr man sich den 90 Grad nähert, wenn man ein Polardiagramm betrachtet, je stärker sinkt halt auch die Aufnahmefähigkeit. Und das ist halt vorteilhaft, wie es Martin beim letzten Mal besprochen hat, auf der Bühne, wenn du rückseitig die Monitore stehen hast, also nicht großartig von links und rechts, sondern mehr vom dir gegenüberstehend. Dann ist eine Niere hervorragend und je schmaler dann diese Niere an den Seiten wird, das bewegt sich dann Richtung Superniere, je weniger Signal wird von den Seiten dann empfangen, aber eben rückseitig bildet sich dann nochmal eine kleine Kugel, setzt sich so an das Herz dran.
Mhm. bekannteste Mikrofon, was ich eigentlich kenne, SM58, SM57, ja. Hier in meinem Fall das Rode NT1A, Nierencharakteristik. Bei der Nierencharakteristik kommen wir mal zum Nahbesprechungseffekt. Ist das eine Eigenheit der Niere oder ist das eine Eigenheit von Druckgradientenempfängern?
Letzteres, also das hast du eigentlich bei jedem Druckgradientenempfänger, weil du durch aber die
Kugelmikrofon, Nähe der Kugelmikrofon kann kein Druckgradient sein, oder?
Doch, kann es auch. Also das hängt von der Bauweise ab, aber genau kann ich euch das jetzt leider gerade nicht sagen. Also weil es ist wirklich selten zu finden, dass man einen reinen Druckempfänger hat. Diese Kugel ist ja beim Druckgradientenempfänger nachempfunden.
Ach so, ja. Und was ist der Nahbesprechungseffekt?
Der Nahbesprechungseffekt ist die Anhebung von tiefen Frequenzen durch, wie der Name schon sagt, durch nahes Beschallen. Also je näher ich der Schallquelle komme, je mehr heben sich dann tiefe Frequenzen an. Aufgrund der Größe der Membran werden dann eben größere, also stärkere Schwingungen führen dann zu einer größeren Auslenkung der Membran, die dann auch eigentlich nicht natürlich wäre, was das Signal an und für sich betrifft. Also wenn du Signal hast, was nicht großartig unter 200 Kilohertz geht, aber du gehst immer näher an das Mikrofon ran, dann bilden sich Obertöne, die dann eben dennoch in dieser Richtung schwingen. Also es ist eine Frage der harmonischen.
Haben kleinere Mikrofone eher weniger Nahbesprechungseffekt und große Mikrofone im Sinne von große Kapseln, Großmembranmikrofone einen eher größeren Nahbesprechungseffekt? War das so?
Eher umgekehrt. Also je kleiner die Membran ist, je anfälliger ist sie ja dafür, dass im Prinzip diese große Auslenkung, also die hohe Schwingung, sag ich mal, also mit hoher Amplitude, die Membran überfordert.
Ach so.
Dadurch dann eben diese tiefen Frequenzen entstehen. Und je größer die Membran ist, je relaxter, sage ich jetzt mal, ist die gegenüber so einer Nahbesprechung. Darum kannst du ja auch mit einem Bassdrum-Mikrofon, was in der Regel eine deutlich größere Membran hat, viel tiefer in eine Bassdrum auch eindringen, ohne dass du im Prinzip über Steuerung im tiefen Bereich hast.
Ja.
Weil du möchtest es ja sauber abbilden, linear möglichst.
Ja. Ja, was sind Einsatzgebiete von Nierenmikrofonen? Ist eigentlich das typische Sprecher- oder Gesangsmikrofon eigentlich speziell darum, weil es halt gerade Schall aus der Richtung aufnehmen soll, aus der du gerade hereinsprichst und möglichst wenig aus anderen Richtungen heraus. Sprich, die Kugel würde auch die Reflexion von der Wand, die von hinten kommt, aufnehmen. Eine 8 erst recht, gerade von hinten. Und deswegen ist die Niere halt so prädestiniert, weil sie eigentlich hauptsächlich auf der Achse am meisten aufnimmt, auf der du reinsprichst. Wenn du das Mikrofon denn richtig hältst.
Genau, richtig. Die Ausrichtung.
Weil das rote Mikrofon, was ich habe, das kann man halt auch ganz gerne von hinten besprechen. Man kann es ja mal probieren. Es hat halt auf der richtigen Seite hat es ja so einen kleinen Punkt, damit auch jeder merkt, oh, hier muss ich reinsprechen.
Genau. Und
bei so einem Handmikrofon ist es ja eindeutig, ne, dass man da gerade reinspricht. Und auch das Thema können wir mal ganz kurz das Fass aufmachen, das Mikrofon kapseln oder in Englisch cup the mic oder wie sagt man immer dazu. Also quasi, wenn man als Sänger gerade im Metal-Bereich immer ganz gerne so eine Art, Martin baut das mal gerade mal nach, die Rückseite des Mikrofons abkapselt. Man kriegt dadurch mehr Pegel, aber man versaut halt die ganze Richtcharakteristik des Mikrofons, weil es braucht ja diese Schalleinlässe von hinten, bauartbedingt, um die Richtcharakteristik so herzustellen. Und was man ganz gerne mal machen kann auf einer Bühne, wo das Mikrofon aufgerissen ist, indem man einfach mal so eine Muschel um das Mikrofon macht, kann es sein, dass es einfach nur dadurch, dass man diese Muschel macht, anfängt Rückkopplungen zu geben, weil sich die Richtcharakteristik verändert, sprich diese Auslöschung, die von hinten passiert, ausgeblendet werden.
Richtig. Und du hast dadurch.
Das ist
auch
so ein klassisches Phänomen, das ich immer wieder im Irish Pub sehe, wenn Karaoke ist. Die Leute fühlen sich cool und machen einen auf Yeah und Party und so. Und sie sehen das irgendwie in den Leuten von den Musikvideos und die halten das Mikrofon auch immer so. Und dann wundern sie sich, wenn das Ding die ganze Zeit rückkoppelt im Irish Pub.
Ja.
Das ist halt Mist.
Und es klingt scheiße.
Es sieht cool aus, aber es klingt scheiße, weil die Bässe weg sind.
Ja, das.
Ja, es klingt halt wie das Megafon von der Polizei. Ne?
Genau.
Ich meine, ist ein zulässiger Effekt, ist ein zulässiger, also wenn man diese Rückkopplungseffekte unter Kontrolle hat, ja, und wenn man möchte, ja, dass das jetzt aktuell irgendwie so ein Sprechpart mitten im Song ist, der irgendwie so megafonmäßig klingt, dann ist das durchaus zulässig, aber deine Stimme wird dadurch nicht fetter, red dir das nicht ein.
Genau, auch gerade jetzt, wenn es in Richtung Growls geht oder so beim Metal-Bereich, das klingt halt nicht besser. Es ist einfach so, ja.
Take that, bitch.
Da gibt's doch den, wie der YouTuber hier aus Kanada, wie heißt er denn noch gleich? Glenn Fricker, der sich auch mal über die Basser, Kanadier, der sich auch immer über die Basser lustig macht. Der hat ja auch eine T-Shirt-Reihe und eins ist unter anderem Don't cup the fucking mic, you fucking dumbass.
Und du suchst mir jetzt den Link raus, weil sonst muss ich das immer machen. Du suchst mir den raus.
Das werde ich auch tun. Vom guten Glenn. Ja.
Okay.
Okay. Von der ach komm, eigentlich will ich, bevor wir die ich habe die breite Niere hier noch drin. Lass uns mal aber, weil wir gerade dabei waren, von der Niere zur Superniere gehen. Ja. Weil von Richtung Niere zur Superniere ist es so, wie als wenn man wieder einen Schritt zurück macht in Richtung 8.
Ja.
Sieht von vorne aus wie eine Niere, aber von hinten hat es nochmal noch so eine kleine Blase dran, die an eine unsymmetrischen 8 erinnert. Sprich, es nimmt genauso stark von vorne auf wie eine normale Niere, nimmt aber auch eine Kleinigkeit von hinten auf und ist an den Seiten etwas enger. Und das hat einen ganz speziellen Anwendungsfall, wie ich finde, gerade im Live-Betrieb.
Ja.
Das haben wir auch schon öfter mal im Podcast. Ja?
Ich würde gerne eine Kopplung draus machen aus Superniere und Keule. Und zwar könnte eigentlich, wenn man das mal betrachten würde, man würde jetzt Kugel neben, neben Niere oder beziehungsweise Kugel neben 8, dann wieder zur Niere und dann von der Hyperniere zur Superniere zur Keule hin. Wenn man das mal nebeneinander betrachtet, sieht man eigentlich, dass je mehr ich mich von der Kugel entferne, über die 8 hin, komme ich wieder zur Niere. Und wenn ich die Niere noch verschmälern möchte, also weil ich jetzt den Seitenschall noch geringfügiger haben möchte, breitet sich rückseitig wieder das Signal aus und seitlich dann bis zur Keule auch noch etwas. Ja, also die Keule sieht ja im Prinzip aus wie so eine große Schleife. Und bei der Superniere ist eben dann der Schritt zur Keule diese Verjüngung des Empfangsbereiches. Und im Live-Bereich, ich denke mal, du möchtest darauf hinaus, wenn man eine Monitoranordnung hat, die links und rechtsseitig von dem Mikrofon die Monitore aufstellt, richtig?
Genau, das ist mein Lieblingsbeispiel, ja.
Genau, und da merkt man dann halt auch, dass dann die Rückkopplungen vehement abnehmen, dass das Mikrofon wesentlich intensiver, auch was den Gain anbetrifft, belegt werden kann. Und das Schöne an der Superniere ist, dadurch, dass ich halt hinten auch noch diese...
Jetzt ist er ganz weg.
Jetzt ist er, diese jetzt kleine ist er ganz weg. Schade.
Ist er ganz weg? Ist er wieder da?
Kannst du nochmal durch deinen Haushalt rennen und allen Leuten den Internetbetrieb verbieten?
Hallo? Ihr hört mich nicht,
Du warst gerade ganz weg.
Ah, okay, jetzt bin ich wieder da.
Ja, und ich habe Aufnahmeaussetzer. Also heute steckt nicht viel Werbung drin.
Ja, schwierig.
Ja, und dabei sagt man immer, der frühe Vogel fängt den Wurm, ne? Also das habe ich heute nicht gemacht.
Ja, ich esse auch nicht so gern Würmer.
Nee, naja. Das ist eher so namensbedingt. Okay. Zurück zur Superniere.
Vogel!
Oh Mann. Ich hab's auch nicht so scharf. Also, aber so mit so Wortwitz ist so dein Ding, ne?
Ich mag diese schleichenden Dinger, die dann immer so in dein Hosenbein hochkrauchen und dann dich von hinten attackieren. Ja. ja, jetzt bin ich aus dem Konzept raus. Zurück zur Superniere.
Superniere
ist super geil. Superniere ist super geil, weil Superniere Folgendes macht. Dadurch, dass sich rückseitig noch diese kleine Kugel mit dran setzt, hast du ein besseres Ambiente. Also es klingt lebendiger an diesem Mikrofon, weil eben auch der Schall, den du um das Mikrofon lenkst, trotzdem noch mit aufgenommen
wird. Weil trotzdem wieder ein bisschen Raum mit reinkommt, okay?
Ja. Richtig.
Irgendjemand hat doch letzte Mal gesagt, Superniere sieht eigentlich aus wie ein Pilz. Man sollte es eigentlich Pilz nennen. Wer war denn das? Irgendwer das
ein
so.
Sehr schlauer Mann. Also jetzt, wo ich sehe, ja. Sieht echt so aus.
Ja, sieht so aus. Und die Hyperniere ist eigentlich eine Superniere mit ein bisschen, oder auch der Pilz mit ein bisschen dickeren Stamm. Sprich, diese genau. Ausbeutung hinten, sie ist noch etwas größer, nimmt noch etwas mehr von hinten auf, ist dafür nur an den Seiten noch etwas schmaler.
Pilz auf Anabolika.
Ja, man nähert sich langsam der 8 an, ne? Genau, jetzt sieht man es ganz gut, ja.
Und dann nähert sich der 8 an, ja. Und das Extrembeispiel halt wäre, wenn es mit Schmale geht, wäre die Keule.
Genau, richtig. Die Keule ist ja dazu da, um sehr spezifische kleine Schallereignisse von dem Umgebungsschall zu trennen. Also Keulen sind sehr beliebt bei Filmaufnahmen. Wenn du den O-Ton aufnehmen möchtest, das ist meist dann immer die Aufgabe des Tonmenschen, der dort die Tonangel hält, der auch eigentlich am Set immer die dicksten Arme hat und damit die Schauspieler abnimmt, weil er muss halt immer darauf achten, dass das Mikrofon nicht im Kameraausschnitt ist, aber die Schauspieler sind halt dann ziemlich weit von dem Mikrofon entfernt und deswegen ist es gut, dass die Keule dann so spitz nach vorne zusammenläuft, damit sie auch auf hohe Distanzen hinweg noch ein sehr gerichtetes Signal aufnimmt. Und du dennoch
aber die Keule
nicht
nimmt ja auch zum Teil von hinten auf. Das heißt, alle, genau, die dahinter sind, müssen erstmal schön die Schnauze halten beim Dreh.
Naja, aber dahinter wäre ja in dem Sinne auch, wenn du von oben angelst, wäre ja dahinter auch die Decke. Sprich, von da kommt da eh potenziell wenig Schall.
Ja, genau. Oder du stehst halt im Freien. Und im Freien hast du halt das Problem mit umfliegenden Vögeln. Ich weiß jetzt nicht, ob da vorher nochmal geschossen wird, dass da nicht so viele Vögel in der Nähe sind. Das ist jetzt mal kein Wortwitz auf die eigene Familie. Aber ja. So ein Beispiel für die Keule sind oftmals Schöps-Mikrofone, die sind also so Röhrenmikrofone, die so ziemlich lang sind, die haben allein schon vom Bau her diese Keulencharakteristik.
Von der
Und die Superniere.
Ja, die Superniere?
Genau, ein Beispiel für die Superniere ist das E906 von Sennheiser, also das, was wir bei der letzten Sendung auch mal im Gespräch hatten. Da habe ich fälschlicherweise gedacht, dass es die 8 ist, weil eben auch dieser rückseitig einfallende Schall dort mit eine Rolle spielt. Weil das E906 ist ja gebaut wie ein Bändchenmikrofon. Und Bändchenmikrofone haben halt das Bändchen, also die Membran, die so eingebaut ist, vorderseitig und rückseitig bespielbar in der Konstruktion.
Ich bin gerade am Überlegen, wo du gerade Schöps erwähnt hast, wie der ehemalige technische Leiter von der Firma Schöps hieß, weil der hat einen eigenen YouTube-Kanal, in dem er relativ viel Mikrofon-Fachwissen aus seiner einfach beruflichen Erfahrung, weil er sein Leben lang Mikrofone gebaut hat, einfach so auf YouTube raushaut und hat auch coole Beispielvideos sozusagen auch von der 8, wo er einfach mal eine 8er-Charakteristik in der Mitte aufgebaut hat und drumherum so eine kleine Lokomotive. Und die fährt einfach mal einmal so im Kreis und dann kann man einfach mal hören, wie wirklich, wie sich dieses Bild von vorne, von hinten, von links, von rechts, wie sich das verhält. Das hat ja auch mit Kugelmikrofon, gut, da hörst du es von überall von der gleichen Lautstärke, mit einer Nierenmikrofon, Solche Spielereien hat er gemacht. Jetzt kommen wir natürlich nicht drauf, wie der gute Herr hieß. Aber wir werden das verlinken.
Schatz. Du suchst das raus. Du hast es angeschnitten.
Mensch, ich habe mir das vor kurzem erst angeguckt. Könntest du kurz über Wikipedia mal raussuchen. Mensch, wie. Schöps, deutscher Hersteller von Kondensatormikrofone. Hm. Man weiß es nicht.
Wenn ihr wollt, dann können wir auch noch Folgendes machen. Wir können einmal hier einen Rundgang durchs Studio machen. Ich werde wahrscheinlich dann nicht viel sprechen können, weil dann der Ton absterben wird. Aber ich hätte dann die Möglichkeit, mal zu zeigen, wie ein E96 aufgebaut ist vor einer Gitarrenbox bei einer Aufnahme. Oder wie zum Beispiel die Overheads ausgerichtet sind und wie man vor allen Dingen auch ein Mikrofon ausrichtet an einer Hi-Hat.
Ja, gerne. Mach mal.
Ja? Okay.
Meint er jetzt live in der Sendung?
Ich glaube. Das gibt's ja nur bei uns, ne? Ich habe euch mal auf Folge gemacht.
Ja, ich glaube, das meint er. So, Freunde.
Und wir sind gespannt, was da passiert. Ich habe übrigens den Herrn gefunden, der heißt Jörg Wuttke. Jörg Wuttke, und ich pack den Link mal hier bei uns in die in unser. So, und wenn wir jetzt noch wüssten, wo der Chat ist, könnte ich auch den Link mal in den Chat packen. Haben wir einen Chat? Wo ist der Chat?
Seid ihr bereit?
Wir sind bereit.
Sowas von. Allzeit bereit.
Okay, das ist meine Ecke im Studio. Und ich habe meine Box wie folgt direkt mikrofoniert. Ich habe links und rechtsseitig zwei E906 Mikrofone, ja, den gleichen Abstand zur Box haben, vor allen Dingen zur Membran. Und hierbei ist spannend zu sehen, was die Bauart anbetrifft, wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht, ich schalte diese immer mit dem SM57 zusammen. So, und das SM57 hat nicht hier vorne seine Membran, sondern hier. Die Membran befindet sich hier. Und dementsprechend ist auch wichtig zu beachten, dass die Membran des E906 nicht hier und nicht hier ist, sondern genau in der Mitte. Mhm. Das heißt, wenn man dann den gleichen Abstand der Körbe zum Gitter hat, dann sind auch die Mikrofonmembranen in Phase. Und damit hast du auch eine Interferenz, und zwar eine Verstärkung.
Jetzt habe ich eine Frage, und zwar wenn man jetzt mal das Gitter von der Box sich wegdenkt, dann ist der Speaker ja nicht, der Speaker hat ja nicht eine gerade Fläche, sondern der ist ja, geht ja an den Außenkanten etwas nach vorne und, sag ich mal, ja, weißt du, wie ich meine? Der ist ja konkav, der Speaker.
Genau, richtig.
Und stelle ich jetzt das Mikrofon, also wenn ich jetzt ein Mikrofon mehr an die Seite vom Speaker hinstellen will und ein Mikrofon mehr an die Mitte, dann haben die ja unterschiedliche Abstände, also ich stelle die sozusagen vor der Box ja direkt nebeneinander, aber zur Membranfläche hin haben sie doch einen unterschiedlichen Abstand.
Genau. Ich hole mir jetzt mal noch ein SM57 zum Vergleich, damit ich im Prinzip der Sache, die du gerade beschrieben hast, ein bisschen entgegenkommen kann. Und zwar folgendes. Du hast richtig beschrieben, der Lautsprecher ist konkav, jetzt von meiner Perspektive aus betrachtet. Aus der Mitte heraus bist du ja mehr planparallel mit dem Mikrofon zur Membran. Das heißt also, je mehr du dich zur Mitte bewegst, je gerader müsstest du das Mikrofon richten. Und je mehr du dich rausbewegst, je größer ist der Schalldruck und dementsprechend auch der Phasenverlust, je mehr du das Mikrofon zur Membran hindrehst. Das heißt, wenn du jetzt an dem Außenrand bist, hast du den größten Schalldruck und auch die stärksten Tiefen, wenn du das Mikrofon im Prinzip aus dem Zentrum heraus zur Membran richtest.
Also, ja. Also parallel sozusagen Membran vom Mikrofon auf Membran des Lautsprechers, genau. Dass die sozusagen direkt parallel zueinander sind. Aber wie ist das jetzt mit dem Abstand? Stelle ich jetzt, wenn ich jetzt zwei SM57 habe, stelle ich die also vor dem Lautsprechergrill zueinander hin, dass ich sozusagen Membrankapsel direkt nebeneinander der Membrankapsel habe? Oder gucke ich, dass der Abstand zur Membran vom Speaker, dass der identisch ist? Jetzt sage ich mal, weiß nicht, 3, 4, 5 Zentimeter.
Der Abstand vom Speaker, der beiden Mikrofone und der Abstand zueinander. Also du musst es so betrachten, welchen Abstand hat welches Mikrofon von welchem Speaker. Das ist interessant. Hm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die beiden Mikrofone so voreinander habe, dann ist der Abstand exakt gleich.
Ja.
Und ich sorge dann dafür, dass die sich gegenseitig anheben. Es kann aber zum Beispiel sein, dass wenn ich das Mikrofon jetzt hier habe, dass sich dann die Phase umkehrt und dass ich dann eine Auslöschung habe. Habe ich das Mikrofon aber zum Beispiel wieder hier, dann trifft wieder die gleiche Phase auf. Ich habe aber dann zum Beispiel nicht mehr den Nahbesprechungseffekt, sondern ich habe mehr Raumcharakter mit drin. Dennoch aber keine Auslöschung, sondern mehr eine Anhebung, die zwar geringfügiger ist, aber du hast halt eine Anhebung. Das ist eine Frage, man kann das berechnen, wie sich die Phase mit Abstand zur Box dann immer wieder umkehrt und welchen Abstand ich dann eben immer jeweils wählen muss, damit ich wieder die gleiche Phase habe.
Mhm.
Oder du probierst es halt eben aus, du hörst beide Mikrofone ab, du legst beide Mikrofone jeweils auf einen Kanal, beziehungsweise du kannst auch beide zentriert betrachten und bewegst das Mikrofon weg und wieder zur Box hin und kannst dann dementsprechend feststellen, ab wann fängt, also wann fängt das Zwischen an, also quasi wo sich die Phase beginnt auseinander zu bewegen, bis hin zur Auslöschung, und ab wann nimmt das Zwischen wieder ab und du kriegst wieder ein klares Signal. Dabei, das hilft oft, wenn du dann die Möglichkeit hast, dass jemand das Mikrofon für dich bewegt. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil das ist halt nicht dein Arm und du kannst den Arm eines Fremden schwerer dirigieren. Aber du nimmst dadurch dann zum Beispiel auch, wenn du die Möglichkeit hast, deine Kopfhörer ab und wieder aufzusetzen, wahr, inwiefern du dich an das Originalbild heranbewegst oder wieder davon ab.
Carsten, du hattest doch da so einen Trick. Du hast von vornherein immer die Phase gedreht, geguckt, wann die größte Auslöschung ist, die Position dann beibehalten und dann die Phase wieder zurückgedreht und dann hast du natürlich die größtmögliche Verstärkung.
Genau, das ist halt eine gute Variante, um das festzustellen, wo die größtmögliche Addition ist von beiden Mikrofonen, indem man einfach mal eine Phase von einem Mikrofon dreht und dann hört, bis der Pegel am niedrigsten ist. Und wenn man dann die Phase wieder zurückdreht, dann hat man die größtmögliche Addition von dem Mikrofon.
Genau, das ist ein sehr guter Trick, mit dem du...
Das kann man auch ganz gut machen. Das kann man auch ganz gut machen, indem man den Lautsprecher oder den Gitarrenverstärker in dem Fall einfach mal extrem rauschen lässt.
Ja, genau. Also du kannst es auch mit einer, du kannst auch über eine Reamping-Box im Prinzip weißes Rauschen oder Pink Noise über den Verstärker schicken, was ja nichts anderes als ein ganz normal als mehrere Sinustöne, die sich überlagern, ist und den Frequenzgang breit abdeckt. Und dafür erhältst du dann eben eine klarere Darstellung der Phase. Mhm. Also das ist eine sehr gute Idee. So, und hier kann man im Prinzip dann betrachten, hier haben wir die Mikrofone, die quasi das Overhead-AB-Verfahren ermöglichen.
Mhm.
Und für die Einstellung der Mikrofone ist es immer von Vorteil, das zu zweit zu machen, nämlich mit einem Bindfaden, dass eine Person sich an das Drumkit setzt und dann zentral von der Snare-Drum aus, welche meist immer das Zentrum vom Schlagzeug aus ausmacht, die Distanz zum ersten Overhead misst und dann müsste an dem gleichen Punkt das zweite Overhead auf der anderen Seite stehen.
Ist ein cooler Trick.
Ich habe immer ganz gerne so ein 2 Meter Bandmaß bei mir im Studio. Könnt ihr kein Bandmaß halten oder was? Nee, ist ein Insider. Und ich lege den auf das eine Ende auf der Mitte von der Snare. Das kann man eigentlich alleine auch ganz gut machen. Man setzt sich auf den Drumhocker, legt das eine Ende auf der Mitte von der Snare, zieht es dann hoch zu einem Mikrofon. Und dann muss man sozusagen rüberschwenken zum anderen Mikrofon und man muss beim gleichen Ende sozusagen bleiben oder bei der gleichen Länge. Kriegt man auch alleine gar einigermaßen hin. Muss man halt nur mal wieder aufstehen und das Mikrofon dann ein bisschen verrücken.
Man muss halt oft, man muss oft genug alleine sein, um auf solche Sachen zu kommen.
Warum macht man das? Damit die Snare halt in dem Stereobild, wenn man jetzt ein AB hat, möglichst in der Mitte ist. Ich habe jetzt in meiner letzten Aufnahme, die ich gemacht habe, da ging das von der Aufstellung her, ging es einfach nicht hundertprozentig auf. Was jetzt aber so im Detail jetzt bei meiner Aufnahmesituation nicht so drastisch war.
Aber genau, also du... Es ist zum einen der Vorteil, dass die Snare zentral im Stereobild ist. Andererseits hast du auch beim Schlagzeug genauso eben wie bei der Gitarre das Problem mit der Phase. Wenn du jetzt zum Beispiel das Riot-Becken betrachtest, was dann einen anderen Abstand zum gegenüberliegenden Overhead hat, und wenn du beide Overheads dann zusammenschaltest, kann es sein, dass zum Beispiel die Laufzeit zu dem anderen Mikrofon so phasenverkehrt ist, dass du eine Phasenauslöschung hast auf dem anderen Mikrofon und damit im Prinzip das Ride in der Lautstärke minimierst, bis du es eben vielleicht auch sogar gar nicht hörst. Also so extrem hatte ich es noch nie gehabt, aber es kann sein, dass das eine Rolle spielt. Und im Prinzip, also hauptsächlich ist eigentlich immer die Phasenauslöschung das Thema dabei, dass du sowas vermeidest, dass du möglichst einen kräftigen Sound hast, weil wenn jetzt zum Beispiel der Abstand von den Overheads, ich drehe nochmal die Kamera, dass es ein bisschen besser zu sehen ist, wenn der Abstand von den Overheads zu unterschiedlich ist, sorgst du auch dafür, dass dann die Tom-Mics, welche ja genauso auch mit den Overheads in Phasenlage sein müssen, dass sie sich auslöschen. Das heißt, du müsstest dann in der Nachbearbeitung dafür sorgen, dass du dann eine Zeitverzögerung bzw. die Spuren versetzt, dass sie exakt mit den Toms laufen, dass die Snare-Drum zum Beispiel exakt läuft. Ja, genauso mit den Bassdrums, weil die Overheads fangen im Prinzip den natürlichsten Ton eines Schlagzeugs auf. Natürlich versuchst du damit hauptsächlich die Becken einzufangen, aber du
nimmst halt alles mit.
Damit auch, genau, es ist halt eine AB-Mikrofonierung, eine Stereo-Mikrofonierung. Du nimmst damit ein Stück vom Raum auf.
Das macht also die Sache ja auch immer kompliziert beim Schneiden und Verrücken der Drums, wenn du nochmal nachkorrigieren willst.
Wieso?
Richtig.
Das ist egal, ob das Overheads sind oder schneiden kannst du da alles.
Nicht unbedingt. Ja, schneiden kannst du alles. Es ist aber nicht unabhängig davon, ob du die Overheads oder die einzelnen Drums verschiebst, weil die Overheads fangen halt alles andere genauso
rein. Verschieben kannst, also Schlagzeug geschnitten tue ich natürlich nur im Ganzen alle Spuren zusammen verschieben.
Ja.
Ja, ja. Gerade bei den Overheads und bei
ausklingenden Becken. Darauf wollte ich hinaus.
Ja. Genau. Ich finde es aber ganz interessant, du hast die Overheads ja auch relativ weit auseinander und relativ flach, aber ich glaube, dass es so flach ist, ist bei dir Raumhöhe bedingt, wa? Weil du ja so einen spitzen Boden hast.
Wir hatten das einmal höher gehabt, um ein bisschen mehr Schallenergie vom Raum zu haben, aber das ist nicht unbedingt notwendig, wenn man jetzt zusätzlich, wenn wir jetzt zum Beispiel seitlich der Balken noch Stereo-Mikrofone aufstellen, um den Raumklang einzufangen. Darum haben wir jetzt auch das nach unten gesenkt, weil die Overheads zu viel von der Hi-Hat mit aufgefangen haben. Und je direkter das Signal von den Becken ist, von den Crash-Becken, je besser lässt sich dann auch die Hi-Hat rausgaten.
Also ihr nutzt diesen Raum, den wir gerade sehen, zum Proben und zum Recorden.
Genau, hier haben wir unser Album aufgenommen und hier machen wir die Proben, hier schreiben wir die Songs. Und hinter der Tür haben wir noch die Regie, cool. Die ist jetzt momentan noch im Umbau. Und momentan sitzen wir halt mit allen Lärmquellen im Raum.
Ja, also so ein Dachboden ist ja eigentlich praktisch, weil du hast weniger parallele Wände. Aber die Nachbarn freuen sich nicht so.
Die Nachbarn kriegen fast gar nichts mit. Also nach draußen hin klingt so, als wenn du, als wenn die ganze Band probt, hast du draußen das Gefühl, dass, ich glaube, 2-3 Orte weiter eine Disco läuft. Also ist nur noch ein ganz mulmiger Sound zu vernehmen. Weil wir halt auch baulich das alles so verstärkt haben, dass du keine Körperschallübertragung mehr hast
nach außen.
Und wir haben an den Wänden mit Absorber und Diffusor derart gearbeitet, dass Mitten- und Höhenfrequenzschall sich nicht weiter überträgt. Und in den Ecken nutzen wir
Bassfallen,
genau, um Raumboden entgegenzuwirken. Und was das Mikrofon
angeht. Habt ihr das irgendwie ausgerechnet oder habt ihr das probiert oder wie habt ihr da, seid ihr da vorgegangen, um den Raum tot zu machen?
Erfahrung. Also Erfahrung, dass, dass zum Beispiel auch planparallele Wände eben ein Hindernis sind. Mhm. Und wenn du den Raum betrachtest, ist es eigentlich relativ logisch. Wenn du siehst, da wo der Schall aufkommt, du hast halt da hinten dann zum Beispiel die Möglichkeit, den Schall zu schlucken und ihn auch wieder zu streuen. Und dadurch, dass du halt auch die Balken hast und die Dachschrägen, hast du genug diffuses Feld, um halt darauf auch verzichten zu können, das großartig auszumessen. Im Endeffekt ging es uns halt auch darum, dass der Raum noch möglichst natürlich und echt klingt und nicht zu tot geschluckt, weil, wie gesagt, wir nehmen halt auch Drums hier auf und die brauchen halt echt Entfaltungsraum. Wenn du das nicht hast, dann geht dir das verloren. Ich würde jetzt nochmal zu dem Mikrofon übergehen, was auf die Hi-Hat gerichtet ist, weil das ist zum Beispiel auch ein ganz großes Problem, dass viele die Hi-Hat so ausrichten, dass du sie zum Drummer hin gerichtet hast. Und das ist halt nie gut. Dieses Mikrofon hat eine Nierencharakteristik und das sorgt eben dafür, dadurch, dass es jetzt von dem Tom, was hier sich daneben befindet, weggerichtet ist und zur Hi-Hat hin, dass es optimal die Schläge mit aufnimmt, weil du auch hier, wenn du jetzt zum Beispiel hier die Hi-Hat schlägst, dann sich der Schall so ausbreiten kann, dass du einen direkten Schlag mit wahrnimmst, aber die Snare-Drum aus dem Schussfeld nimmst. Und für die Snare-Drum ist es auch von Vorteil, wenn man, also wir haben jetzt hier das 904 Mikrofon so ausgerichtet, dass du die Toms eliminierst und die Hi-Hat ist im Prinzip im Schallschatten der Toms. Und unterhalb der Snare haben wir auch nochmal, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausrichte, ob ihr das sehen könnt. Das müsste eigentlich.
Ja, jetzt ist er wieder weg, ne?
Jetzt ist er weg, ja, komplett.
Könnt
ihr vielleicht aus Versehen auf nicht mehr erzählen
vielleicht
geklickt?
Vielleicht hat er sich so weit gebückt.
Hallo? Ja.
Ach, da sieht man das. Ja, jetzt bist du wieder da. Man sieht gerade die Snare von oben.
Genau. Ich glaube, ich muss mal von der anderen Seite rankommen, dann könnt ihr nämlich das Bottom Mic sehen. Das ist halt auch extra zentral ausgerichtet und eingebracht. Das könnt ihr das jetzt sehen?
Sehen wir sehr gut.
Doch, ja. Ist es. Genau, dass du bei der Aufnahme von doppelten Kickdrums diese Übersprechung minimierst.
Ach so, wenn ich jetzt, ich hole mir die klassisch eigentlich immer etwas mehr von rechts von dir aus gesehen oder vom Zuschauer aus gesehen.
Ja.
Bei zwei Bassdrums, ja, macht das natürlich mehr Sinn, von da zu holen, damit du, wenn du schon Einstreuung hast, wenigstens gleichmäßige Einstreuung von beiden Bassdrums hast.
Richtig.
Ich bin aber ein Freund, der eher dazu neigt, nur eine Bassdrum zu verwenden. Einfach weil.
Ja, das.
Es
ist eine Geschmackssache, denke ich mal auch. Also,
und was ich bei dir sehe, aber das ist vielleicht bauartbedingt so, dass die Toms nicht in der Bassdrum stecken, weil da viel Körperschall von den Toms in die Bassdrum rübergeht.
Ja, aber das ist eigentlich verhältnismäßig wenig, muss ich sagen. Also gerade auch Pearl ist von seiner Konstruktionsweise so gut, dass sie zum Beispiel den Körperschall durch Gummi eliminieren.
Ah, ich sehe schon, ja, das ist schon ganz schön dick da, diese Einlässe, das ist gut entkoppelt, ja.
Genau. Und du hast halt innerhalb der Bassdrum dann noch die Grenzfläche. Ich habe jetzt leider kein Licht weiter jetzt mit dabei, dass ich euch das mehr zeigen kann. Warte, einen Moment.
Legst du da nur eine Grenzfläche rein in jede Bassdrum oder hast du da noch andere?
Für die Proben und für live
reicht das vollkommen aus.
Bleibe ich momentan bei der Grenzfläche. Aber ich nehme bei Aufnahmen sehr gern.
Diese Filzdinger sind auch geil, ja. Finde ich gut.
Genau, die kann ich euch nur empfehlen, die Kicker 2.0, weil du kannst halt auch die Grenzfläche drauf mit Klettband fixieren. Das ist eine sehr saubere Sache und dadurch verrutscht sie nicht.
Hm. Das muss ich mir unbedingt mal anschauen.
Ansonsten würde ich halt immer noch ein Kickdrum-Mikrofon mit nutzen. Also vor allen Dingen gerne dieses Sennheiser 902. Ich mag auch sehr die 602-Serie, auch diese wiederaufgelegte 602 Römisch 2. Die sind auch sehr angenehm und das wird dann entweder hier positioniert, sodass du im Prinzip dann die flache Außenmembran der Bassdrum abnimmst, damit du die tiefen Frequenzen mit einsammelst. Beziehungsweise auf das Zentrum der Bassdrum vor den Schlagfällen. Ich habe auch noch vor, mir eigene Subkicks zu bauen, mit denen ich dann die Chance habe, noch tiefere Frequenzen mit auf. Genau, ja. Richtig. Und das Gleiche kann man dann eben auch für den Bass machen, gerade was jetzt zum Beispiel 15 Zoll anbetrifft, da ist so ein Mikrofon wirklich Gold wert. Mhm. Das auch zusätzlich zu dem die DI-Signal von der Aufzeichnung her mit zu nutzen.
Magst du mal einfach aus Interesse nochmal euer Live-Rig zeigen? Wo das Mischpult drin ist? Oder ist das Betriebsgeheimnis?
Ja, ja. nein, das ist es nicht. Also hier kannst du im Prinzip das Mischpult sehen.
Für alle Gear-Nerds unter euch. Die guten Sennheiser Funkstrecken. Uiuiui.
Ja.
Die sind nicht ohne.
Also das ist vollkommen belegt. Und viel Platz haben wir jetzt quasi auch nicht mehr. Du hast halt auch die grandiose Möglichkeit, einen Stereo-Mix zu machen. Für das In-Ear. Und du musst halt dich nicht mit Mono abquälen. Und du hast dann über das Interface auch die Möglichkeit, wie ihr jetzt sehen könnt hier beim Livestream, du zeichnest direkt auf und hast trotzdem die Oberfläche zum Mixen mit unter Kontrolle. Und kommst ganz schnell in die Monitor-Mixes der einzelnen Bandmitglieder. Du kannst das Ganze dann auch so beschriften und mit Icons belegen, dass er automatisch Gruppen bildet. Also du hast, sobald du zum Beispiel die Gitarrengruppe machst, dann legt er hier Gitarrengruppen an. Und wenn du das öffnest, hast du sofort alles, was mit einer Gitarre zu tun hat, auf einen Blick.
Das ist jetzt nur die Mixer-Software, ja?
Genau, das ist nur die Software für die Kontrolle des Mixers. Ja. Du kannst auch noch eine zusätzliche manuelle Oberfläche kaufen, mit der du dann auch echte Fader hast, mit denen du dann den Mixer kontrollieren kannst. Du kannst auch mit dem Vorgänger, dem RM32, sondern dem Studio Live 32 AI, kannst du das Ganze verbinden. Du kannst es als Stagebox nutzen und dann auch über das Live 32 AI steuern, wenn du gerne Fader in der Hand hast. Es gibt ja viele, die sagen, okay, ich mag es halt nicht so auf der Computeroberfläche rumzufummeln, da habe ich nicht so viel Kontrolle drüber. Und
gut, das ist für mich maximal ein Live-Aspekt. Im Studio machen sie es doch eigentlich alle über Maus und Dings.
Ja, weil du da auch nicht hektisch arbeiten musst. Wir haben eigentlich auch noch einen zweiten von diesen Mixern, der ist jetzt momentan zur Reparatur, weil wir die halt auch im Studio jetzt verwenden werden, sodass einer als Monitor im Prinzip immer angestöpselt hier bleibt. Und der andere wird dann über ein Ethernet-Kabel bzw. über Firewire mit der Regie verbunden, sodass du auch keinen extrem großen XLR-Durchlass benötigst von einem Raum in den anderen und hast damit eine bessere Schallisolierung. Und du kannst halt beide Mischpulte miteinander kaskadieren, sodass du insgesamt 64 Spuren hast dann aber von der Aufnahmequalität her nur noch 48 kHz zur Verfügung stehen. Die Auflösung bleibt gleich.
Jetzt habt ihr zwei Funkstrecken drinne, die ich sehe. Schlagzeuger kann ja kabelgebunden wahrscheinlich arbeiten.
Genau.
Richtig. Zwei Funkstrecken, habt dafür Gitarre oder was macht der Basser? Oder einer bleibt über.
Der Bassist nimmt im Prinzip seine Funkstrecke und der Gitarrist teilt sich mit mir eine, weil wir ja das gleiche Stereo-Image haben.
Ach so, eine Gitarre links, eine rechts, also ihr kommt mit dem gleichen Mix aus, braucht einen Sender und habt zwei Empfänger, einfach die das gleiche.
Genau. Und momentan ist es so für die Band gemacht, ich habe für alle einen Stereo-Mix vorgefertigt, sodass im Prinzip jeder das Gefühl hat, er spielt die CD live ab, sodass du eigentlich alles hörst.
Hast du die Möglichkeit mit der Mixer-Konfiguration, dass jeder auch sein eigenes Stereo-Image machen kann? Also bei uns mit dem X32 von Behringer, was wir benutzen, ist es so, ich habe meine Gitarre zum Beispiel bei mir Center. Und die andere Gitarre rechts von mir, da wo er auch wirklich steht. Und bei ihm ist es sozusagen so, er hat seine Gitarre Center und meine Gitarre bei sich links. Könntest du so ein...
Das kannst du machen. Also ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich das absolute Stereo-Image der Bühne habe, dass meine Gitarre meist rechts ist, die von Steven links, sodass wir im Prinzip die Gitarren optimal voneinander unterscheiden können, dass du auch eine bessere Abbildung hast, wenn jemand zum Beispiel in den Solo-Kanal geht, auch wenn er sich von der Lautstärke anhebt, so unterdrückt es deinen Kanal halt nicht so stark. Und ich gehe nochmal kurz auf die Optik vom Mixer ein. Wir sind jetzt hier im Main-Kanal. So, und du kannst halt hier im Main-Kanal, wo ist meine Maus? Da. Kannst du hier das Panorama einstellen und hast, wenn wir jetzt bei dem gleichen Kanal bleiben, ich switche jetzt bloß auf den Monitor, hast du eine komplett andere Ausrichtung. Jetzt wieder, ist wieder der nächste
Man Monitor. Sieht's, ja.
Wieder der
also
nächste.
Ist komplett unabhängig.
Das bleibt halt beim gleichen Kanal. Genau. So, und du kannst genauso auch einen Mono-Mix mitmachen. Also wir haben die Möglichkeit, auch vom Main-Out her Sub-Bässe mit zu versorgen und die Line-Arrays links und rechts. Und kannst aber auch noch weitere Monitore mit versorgen durch die AUX-Ausgänge. Der Techniker hat dann die Chance, auch beim Mischpult sich alle Phantomspeisungen anzeigen zu lassen, welche Mikrofone jetzt damit versorgt werden, und kann auch direkt alle Mikrofone muten und kann über den Phone-Eingang wählen, ob er jetzt den Main auswählt oder im Queue einen der Monitormixe der Bandmitglieder sich anhört, was derjenige auf den Ohren
cool,
hat.
Cool, cool. Achso.
Das ist ein Tape-In und auf der Rückseite ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so gut sehen könnt. Da hast du dann den Ethernet-Anschluss, wo du einmal den Computer mit verbinden kannst. Und Firewire, das Mischpult ist auch komplett MIDI-controllable und hat einen MIDI-Through-Ausgang. Also du kannst auch damit Licht und DAW live steuern. Und du hast hinten nochmal Multipin-Ausgänge für die AUX-Ausgänge, wenn du jetzt zum Beispiel im Rack eine interne Verkabelung haben möchtest und vorne eine saubere Oberfläche am Mischpult selbst. Die Möglichkeit besteht eben auch.
Ach, du musst gar nicht vorne alles anschließen. Du hast hinten alles auf Multipin auch noch rausgeführt.
Genau, also aber bloß die AUX-Ausgänge. Also vorne musst du auf jeden Fall in die Eingänge.
Verstehe.
Also die Chance hast du. Und das Ganze ist auch über Wi-Fi kontrollierbar. Also du brauchst keine Festverbindung. Und was gibt's noch dazu zu sagen? Ach ja, die Karte, wo hinten der Ethernet-Anschluss ist, ist auch austauschbar. Prisonus bietet auch eine Dante-Karte an, mit der du dann sofort in alle erdenklichen Monitorsysteme mit reingehen kannst. Weil Dante macht im Prinzip möglich, dass du über Ethernet-Kabel Audio auf voller Auflösung übertragen kannst.
Und in den für den Rechner ist das ja eine vollwertige vollwertiges Audio-Interface und wird angebunden über USB oder?
Über Firewire. Also der Anschluss, die Aufnahme ist ausschließlich über Firewire möglich, weil du da latenzfreie Aufzeichnung möglich hast bei höchster Qualität.
Was ich besonders interessant finde, ist eigentlich der Preis, weil es ist gar nicht so viel mehr wie das X32, was wir benutzen.
Ja.
Jetzt rein für live, also das X32 kostet irgendwie 1250 und da liegen wir jetzt so bei 1500 Euro. Das liegt sehr nah beieinander und hat eigentlich doppelt so viele Hardware-Eingänge wie das X32, weil das X32 Rack hat nur 16 Mikrofoneingänge und das hat da 32.
Ja. Darum, ich kann jedem nur Prisonus empfehlen.
Aber das X32 hat halt die Eingänge hinten, was für mich praktischer ist, weil ich von da aus dann mit einem fertig gebauten Multicore rausgehe, von hinten sozusagen.
Ja.
Aber
das ist dann auch die Frage, wie du es einbaust. Also es gibt ja auch Racks, die zwei beidseitig belegbar sind und da muss man kreativ werden dann.
Ja. Aber ist ein cooles Ding, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm.
Ja, Presonus hatten wir so ein bisschen ausgeschlossen, da wir ein altes Presonus hatten, das so ein bisschen geknistert hatte bei Two Dogs von Head, oder Carsten? War das so?
Ich habe ein Presonus Audiobox 1818 VSL hier eigentlich nur zu Hause für mich als Audiointerface. Also das hatten wir früher für unsere Live-Shows auch benutzt und das ist halt ein USB-Audiointerface, aber ich bin der Meinung, es liegt halt einfach an USB, das Ding macht halt von vorne bis hinten Probleme. Aber
ja, das ist halt USB. Also USB würde ich versuchen zu vermeiden, weitestgehend. Es kann auch sein, dass das Teil vielleicht von der Entwicklung her noch nicht so proper war, aber ich kann sagen, also was sie jetzt abliefern zurzeit, ist der Wahnsinn. Also Preis-Leistungs-Verhältnis sind die absolut in der Top-Liga. Also du kannst eigentlich mit High-End-Equipment in dem Segment jetzt schon mithalten. Mhm. Also das ist sehr schön zu sehen, dass nicht immer alles ab 1000 Euro aufwärts und mehr Geld erst anfängt gut zu sein, sondern dass du auch um die 1000 Euro drumherum mit sehr guten Ergebnissen aufwarten kannst. Und ich meine, nicht jeder braucht jetzt wie wir 32 Kanäle, sondern manchen reichen eben auch wirklich die 16 Kanäle aus und dafür haben sie auch eine Lösung und die fällt unter 1000 Euro aus. Also wir haben die ältere Version, die jetzt auf dem Markt ist, die hat noch die Möglichkeit, glaube ich, in den letzten 8 Kanälen mit Klinkenstecker zu arbeiten. Wir sind ausschließlich mit XLR versorgt und die waren vom Preis her nicht so intensiv, sind aber von der Leistung her keine anderen Mixer, sind absolut identisch. Und da war auch der 16-Kanaler, ich glaube, im Endeffekt dann bei gut 800, Maximum 900 Euro. Und du hast dasselbe Paket gehabt.
Das ist der Hammer, ja.
Hast halt die Hälfte an AUX-Ausgängen und die Hälfte an Eingängen gehabt.
Hm. Ach, rein.
Habt ihr sonst noch Fragen zu Mikrofonen oder Charakteristiken, Mischpulten?
Ja, schwierig. Du hast uns ja gesagt, du hast eigentlich nur bis 8 Uhr Zeit. Jetzt ist schon 8.45 Uhr.
Ja.
Schwierig, ne? Könnten wir glatt sagen, den Tommy, den holen wir uns nochmal für eine Fortsetzung in der Sendung, oder? Was meinst du, Carsten?
Auf jeden Fall. Ich fand das vor allem cool, dass du uns nochmal so einen Rundtrip in deinem Studio gemacht hast.
Ja, finde ich gut. Also, könnten wir uns auch mal machen, ausgestattet.
Ja, schon. Ja, schön.
Ja.
Alles klar, Jungs. Hat mich gefreut, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Bis dahin besten Dank. Wir haben zu danken, dass du dein Wissen und dein Showroom mit uns geteilt hast. Tommy von B-Tray, zieht euch den Kram von seiner Kapelle rein. Die Links gibt's in der Folge. Und vielen Dank und wir setzen an dieser Stelle irgendwann nochmal wieder fort, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall.
Sehr gerne. Tschüss.
Alles Klärchen. Denn beim nächsten Mal wieder einschalten, Hausmeisterei schenken wir uns. Macht's gut, Leute. Tschaußen.
Ciao.
Und die Soße nicht vergessen. Das gibt's nur im Videostream.
Und dass mal kein Fade-Out ist, ne?
Was ich klar ist, dass es live, ob das was live ist. Andererseits, es wirkt so ein bisschen so, als ob man das vorher geübt hat.
Martin, was du gar nicht weißt, die Jungs spielen auch auf dem Metal Embrace in Barleben.
Ist nicht wahr!
Ja, aber jetzt kommt's, einen Tag vorher.
Oh, und wir fahren vorher nicht hin, weil wir wieder beschäftigt sind.
Nö, wir haben davor nichts, also ich kann da hinfahren.
Ach so.
Oh. Ich wohne gleich um die Ecke.
Stimmt, das ist im Barleben, ne? Oh, das Metal Embrace im Barleben. Warte mal, welches Datum hatten das? Das könnte man doch hier nochmal sagen, wenn man schon mal so viel Werbung macht.
Also das Metal Embrace in Barleben ist vom 8.9. bis zum 9.9. Wir spielen am 9.9. mit Cambrium und am 8.9. spielen die Jungs von B-Tray da.
Also da lohnt sich's definitiv an beiden Tagen hinzukommen. Das kann ich versprechen.
Ein Traum.
Geil, oder? Video, weißt du? Video macht's möglich, ja. Achso, kurz noch zur Hausmeisterei. Ich arbeite gerade an MP3s in den Chapter Marks, umgekehrt an den. Ist ja, ihr wisst, was ich meine. Abschalten.
Yes. Abschalten.
Ist das jetzt wie beim Löwenzahn? Abschalten. Genau. Sofort. Und wenn ihr nicht gleich abschaltet, dann mache ich meinen Rasenmäher an, dann mähe ich jeden Löwenzahn einzeln weg. Ja. Ich finde das nicht mehr Peter lustig. Ich mache das aggressiv. Kinder machen mich aggressiv.
Ah! Oh, ist so schön. Ich traue mich gar nicht, die Aufnahme zu beenden.
Das mag keiner.
Ah, ja, ich glaube, mit dir kann man viel Spaß haben.
Jungs, ich freue mich auf euch. Vielleicht sehen wir uns an dem Freitag dann bei Battle Embrace. Ja, sehr cool.
Also ich sehe zu, dass ich mit hinkomme, auf jeden Fall.
Würde ich sagen, machen wir so. Und ansonsten, eine zweite Sendung behalten wir mal im Auge.
Allein will ich sehen, wie schnell ihr wirklich beim Aufbau seid, meine Damen.
Challenge accepted, mein Freund.
Aber diesmal sagt ihr eher Bescheid, damit wir das auch wenigstens vorbereiten können, weil, naja, sieht besser aus.
Gut.
Alles klar. Ja. Schönen Abend.
Danke dir, ne? Hau rein.
Tschüss.
Tschaußen.